Trup Joro mit Bella Ciao hier bei uns im Freien Radio Wüstewelle.
...96,6 UKW und 97,45 im Kabel. Das ist das Freie Radio Wüstewelle. Das einzige freie Radio für Tübingen, Reutlingen und die Umgebung.
Ihr hört das Freie Radio Wüstewelle und an den Mikrofonen sind heute Gabriele Busse und Ulrike Held. Ulrike, ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist und uns ein Interview gibst.
Ja, gerne.
Schön, dass du hier bist. Ja, Ulrike, du bist Psychologin und Psychotherapeutin.
Ja.
Wir haben dich vor allem deshalb eingeladen. Du warst im Irak und hast dort mit traumatisierten Frauen gearbeitet. Wie kam es dazu?
Ja, also ich war dort 2015 und zwar wurden wir eingeladen von der dortigen Frauenbewegung, der autonomen Frauenbewegung. Die haben sich, das ist von unter den kurdischen Frauen, sind die auch organisiert miteinander und haben sich an die Jeni-Frauen gewandt, das kurdisches Frauenfriedensbüro Europa, und haben gesagt, wir haben so viele von den jesidischen Frauen, die schwer traumatisiert sind hier in diesen Lagern, diesen Camps, und die brauchen ganz, ganz dringend Hilfe. Habt ihr nicht eine Idee, was wir machen können? Könnt ihr uns helfen, uns ausbilden? Und die Jeni-Frauen haben sich dann auch an Courage, den Frauenverband, gewandt und dadurch habe ich das erfahren und bin dann gebeten worden, mitzufahren. Und wir waren drei Therapeutinnen, eine von Jeni, ich von Courage und die dritte ist politisch so unabhängig. Und dann sind wir 10 Tage in den Irak geflogen.
Also drei Frauen.
Drei Frauen und unsere Übersetzerin.
Also das heißt, einfach drei Frauen aus Deutschland, die dann in den Irak gehen, um da irgendwie zu helfen.
Ja.
Wahnsinn. Also ich meine, wenn man mir das so erzählt, also ich... Ja, also woher weiß man, was man da machen kann zum Beispiel? Oder es gibt ja so viele unbekannte Faktoren dort, ne? Also ist bei dir gleich die Entscheidung da gewesen, ja, das mache ich und ich helfe da? Oder hast du dir das so lange überlegen müssen?
Nee, für mich war relativ schnell klar, das mache ich. Ich bin ausgebildete Traumatherapeutin. Ich hatte natürlich jetzt keine Ahnung, wie sieht es jetzt konkret bei den jesidischen Frauen aus. Ich wusste nur, was ihnen Schreckliches passiert ist. Zum großen Teil eben, dass die durch den IS, den faschistischen IS, vergewaltigt wurden, entführt wurden, dass einige auch getötet wurden, dass sie gefoltert wurden und dass die Männer umgebracht worden sind, dass ganze Dörfer praktisch niedergebracht wurden. Und ich wusste, die brauchen ganz dringend Hilfe. Und was wir dann machen, ja, wir hatten so im Kopf, wir wollen eine Hilfe zur Selbsthilfe entwickeln. Also das heißt, wir waren auch in einem Lager auch angekündigt, die Frauen von dort, also die Frauenbewegung in Sulmania oder vielmehr im Nordirak, die haben das vorbereitet mit Frauen, dass wir da kommen und haben uns gebeten, ein bisschen zu unterrichten und wir haben uns dann ein Projekt überlegt. Und das dann strukturiert.
Was war das für ein Projekt, was ihr euch überlegt habt?
Also wir hatten die Idee, dass wir möglichst, ja, mit dem Ziel Hilfe zur Selbsthilfe, möglichst die Frauen aufklären, damit sie nachher auch ohne uns weiterarbeiten können. Also das heißt, wir haben das dann so aufgebaut, dass wir unterrichten wollen, was ist ein Trauma? Wieso reagiert man darauf so schlimm? Wieso hat man nachher Symptome? Kann ich mehr schlafen? Kann ich nicht richtig essen? Wird plötzlich wütend oder wie erstarrt? Fängt an zu weinen? Also wieso ist eigentlich, obwohl das Trauma vorbei ist, geht's mir danach immer noch schlecht? Hab körperliche Verletzungen noch und aber auch Schmerzen, wo ich eigentlich gar keine Wunden habe. Und das zu verstehen war wichtig. Also es war der Teil Unterricht. Dann wollten wir ihnen Übungen zeigen. Das heißt, wie kann ich mich selber beruhigen? Wie kann ich runterkommen von diesem körperlichen Stress? Und wie kann ich Angstattacken, die ich zwischendurch kriege, beruhigen? Und wir wollten ja auch was Therapeutisches machen. Also das heißt, so einzelne kurze Einheiten machen. Wir wussten aber nicht, wie genau läuft es dann mit den Frauen. Und wir fanden auch wichtig, dass man das einordnet in ein politisches Denken. Also das heißt, dass Frauen in Kriegen ja das Opfer sind. Also da kann man eigentlich durch die Jahrhunderte gehen, dass die Frauen dann als Kriegsgewinn oder Belohnung angesehen wurden. Und seit Bosnien 1992 ist es was ganz Gezieltes, dass Frauen vergewaltigt werden, um eine andere Ethnie auch zu zerstören. Also die bosnischen Frauen wurden vergewaltigt von serbischen Soldaten, wurden 9 Monate lang festgehalten, damit sie serbische Kinder kriegen, um diese ganze Community auch kaputt zu machen. Und ähnlich dann im Kongo, dann eben die jesidischen Frauen auch, um die Jesiden auszurotten, weil der IS, die sagen zwar, sie seien islamgläubig, aber sie sind letztlich faschistisch und nutzen nur diese Religion, sagen die Jesiden seien eben Teufelsanbeter oder sowas und von daher müssten sie ausgerottet werden.
Mein Gott, das sind ja extrem traumatisierte Frauen dann,
ja,
mit denen ihr gearbeitet habt. Das ist ja unvorstellbar.
Ja, und gleichzeitig sind sie auch sehr stark. Das ist das, was wir wirklich gelernt haben, auch dort von denen.
Das heißt, also es ist nicht nur so, dass ihr denen was, wie soll ich sagen, dass sie durch euch was gelernt haben, sondern ihr habt auch viel durch die Arbeit und durch die Menschen dort gelernt.
Ja, ja. Also wir sind auch nicht einfach hingegangen und haben gesagt, wir machen das so, sondern wir haben unser Projekt angeboten. Also wir sind in dieses Lager gekommen.
Wie kann man sich das vorstellen? Kurz, ist das einfach, was heißt einfach? Aber das ist ein Flüchtlingslager im Norden von Irak.
Ja.
Wie stellt man sich das vor? Wie groß ist das? Und leben die Leute da in Zelten, so wie man das, sage ich mal, aus dem Fernsehen kennt?
Ja, also dieses Lager, wo wir nachher gearbeitet haben, ist in der Nähe von Sulmania, mit dem Auto eine halbe Stunde entfernt. Sulmania ist eine Millionenstadt. Es gibt ja Ölvorkommen und so weiter in dieser Wüstengegend. Und von dort aus in der Nähe gibt es eben dieses Lager. Und es waren 7000 Menschen in diesem Lager.
7000? 7000? Eine,
ja,
Stadt? Das ist eine Kleinstadt.
Ja, also, und davon 2000 Jesiden und 5000 arabische Menschen.
Das ist auch schwierig, ne?
Ganz schwierig. Kurz bevor wir kamen, war es auch so, dass die von irgendwoher über diese Peschmerga die irakischen Soldaten erfahren haben, dass da wohl irgendwelche Schläfer auch sich verstecken, IS-Schläfer innerhalb des Teils der Araber. Das waren richtig getrennte Teile, obwohl da kein Zaun zwischen war, aber die auf der einen Seite waren die arabischen Menschen, auf der anderen die jesidischen. Und dann haben die alle arabischen Männer zusammengeholt und jeder musste seinen Ausweis zeigen und die haben da 15 Schläfer praktisch gefunden, IS-Schläfer.
Nein. Oh Gott. Aber das heißt ja auch, dass die Frauen dann die Angst haben mussten, noch die Feinde sogar im eigenen Lager.
Ja, das ist richtig schwierig.
Oh Gott.
Ja. Weil die auch zum Teil auf arabische Männer natürlich auch reagieren, weil das wie ein Trigger ist. Das Trigger bedeutet, dass man über irgendeine Form erinnert wird an das Schlimme, was man erlebt hat. Das heißt, so wirklich sicher fühlen die sich nicht und sind sie ja auch dann nicht. Es gab zwar die Bemühung drum, diese Schläfer immer zu finden, aber das ist nicht so leicht. Und manche von diesen Schergen oder Verbrechern, die haben ihre Familie in so einem Lager abgesetzt und sind dann morden und vergewaltigen gegangen. So kann man das schon sagen.
Das gibt's ja nicht.
Mhm.
Aber das bedeutet ja tatsächlich auch, naja, dass de facto die Frauen dort auch nicht hundertprozentig sicher sind oder waren. Ne?
Ja, und das ist auch die Schwierigkeit, dass man mit einer Traumatisierung fertig wird, wenn man noch bedroht ist.
Ja. Ja. Aber das stelle ich mir jetzt auch organisatorisch sehr schwer vor, wenn da eben 7000 Menschen insgesamt dort leben, ja, und wahrscheinlich mehr als die Hälfte Frauen, oder? Oder, ne?
Also bei den arabischen Menschen weiß ich es nicht, weil in dem Teil war ich nicht, sondern
okay,
ich war nur bei dem jesidischen Teil. Das sind sehr, sehr viele Frauen und Kinder, ganz viele Kinder. Es sind aber auch Männer dabei.
Mhm.
Also das sind ja ganz viele. Bei dem Überfall am 3. August 2014 ist ja der IS im Schengal eingefallen, auch in den Städten, in der Stadt Schengal und dann in den Dörfern drumherum. Und viele Menschen sind über die Berge geflohen und sind dann auch vom IS eingekesselt worden. Und da gab es diese Freiheitskämpfer, YPG und YPG. Das gab also ein Frauenbataillon auch, die haben dann denen eine Fluchtschneise geschlagen, sodass sie fliehen konnten. und sind dann in diesen Lagern jeweils gelandet über die Berge. Und das war August, das war total heiß. Sie hatten nichts zu trinken und waren da 13, 14, 15 Tage in diesen Bergen unterwegs. Manche noch länger, manche bis zu 4 Wochen. Und manche sind eben auch gefangen worden und umgebracht worden. Aber durch diese Bataillone sind sie eben auch geschützt worden und gerettet worden. Und von denen sind eben einige in dem Lager gewesen. Also nicht alle Frauen, mit denen wir gearbeitet haben, waren in Händen des IS gewesen.
Und mit wie vielen Frauen habt ihr denn dann gearbeitet? Also wenn man sich vorstellt, das sind dann allein schon 2000 Menschen. 2000, ja. Ne? Also ich meine, oder wie habt ihr ausgewählt, mit wem ihr diese Traumaarbeit macht?
Also wir selber haben gar nicht gewählt, sondern wir sind erstmal hingekommen und haben gesagt, ja, was wissen jetzt die Frauen über uns? Und dann haben wir beschlossen, wir wollen denen erstmal das Projekt vorstellen. Also die Frage, dass wir unterrichten wollen, dass wir Übungen machen wollen, dass wir darüber reden wollen, wie können sie ihren Alltag gut gestalten? Also wo können wir sie da, wie ist es gesund? Wie können wir sie da mit Ideen unterstützen? Und ein bisschen auch Therapie. Und das haben wir dann, wurden wir eingeladen in ein Zelt von einer, die heißt Gaure. Und die hat andere ältere Frauen auch dazugeholt. Und die saßen uns dann gegenüber, plus unsere Übersetzerin. Und dann haben wir dieses Projekt erklärt und haben gefragt, wollt ihr das haben? Also es ist nicht so, dass wir das bestimmt haben, sondern wir haben von vornherein gesagt, wir arbeiten mit euch und nicht jetzt für euch von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Wir können das Projekt diskutieren, wir können es auch anders machen. Und die haben dann gesagt, ja, sie wollen es machen und haben dann selber uns junge Frauen geschickt. Und gleichzeitig, weil das, zum Teil haben die auch Kinder und so, und das war alles im Zelt von der Gauro, das ist natürlich in diesen Zelten, wie man sich das vorstellt, wie es auch im Fernsehen kam. Und es war affenheiß.
Ach du meine Güte.
45 bis 50 Grad. Und
Was?
Ja, es war richtig.
Da kann man ja gar nichts machen.
Ja, das hieß immer, das ist Germa heißt Hitze. Und die Frauen sagten immer Germa und wir auch Germa. Und die hatten eigentlich Strom und hatten dann auch so Kühlsachen dabei. Aber das fiel meistens um die Mittagszeit aus und dann war es einfach heiß. Man konnte die Zeltstangen nicht berühren, ohne dass man das irgendwie dran verbrannt hat. Aber irgendwie, finde ich, war es aushaltbar. Ich habe ja auch da nicht richtig gelebt. Das ist was anderes, ja, wenn ich nur komme. Wir sind in Sulmania untergebracht gewesen bei kurdischen Familien. Und die waren total freundlich zu uns und haben für Essen und alles gesorgt und dafür gesorgt, dass wir jeden Tag in dieses Lager gefahren sind. Und dann waren wir den ganzen Tag dort. Haben morgens Unterricht gemacht.
Und den Unterricht habt ihr auf Deutsch gemacht mit der Übersetzerin dann.
Ja, genau.
Und wie kam das dann an oder wie kam erstmal am Anfang das Projekt an oder diese sich vorstellen und wie haben die das angenommen?
Also wir haben das vorgestellt, haben gleichzeitig vorgestellt, dass wir ja politisch sind. Das heißt, dass wir das jetzt nicht tun, so von oben herab und zu sagen, hier, wir helfen euch so, sondern dass wir sagen, es geht darum, dass die Frauen der Welt auch erfahren und die Menschen der Welt erfahren, was mit ihnen passiert ist, dass man ihnen eine Stimme gibt und dass wir auch erfahren wollen, was sie erlebt haben und dass wir gleichzeitig sehen, dass wir gemeinsam auch kämpfen gegen solche Vergewaltigungen von Frauen, dass Frauen Kriegsopfer sind, dass sie wie eine Ware behandelt werden und dass wir uns da weltweit dagegen wehren, dass wir uns zu Hause auch dagegen wehren, dass Waffen in diese Bereiche geschickt werden. Also Deutschland verdient ja auch an diesen ganzen Kriegen, ja, also wenn man jetzt der Türkei-Überfall in Afrin sieht, dann sieht man deutsche Panzer, also von daher diese Verantwortung für eine Weltfrauenbewegung. Und ich gehöre auch zur Weltfrauenbewegung. Wir hatten schon 2 Weltfrauenkonferenzen und haben ihnen davon auch erzählt. So wie die Jenny-Frau auch von der kurdischen Frauenbewegung erzählt haben. Und das ist auf großes Interesse gestoßen, dass wir sagen, es ist nicht euer nur individuelles Schicksal, auch wenn ihr es leider erleiden musstet, individuell. Ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dagegen auch zu kämpfen. Also gemeinsames Leid heißt auch gemeinsamer Widerstand und auch die eigenen Kräfte wiederfinden und die Gemeinschaft wiederfinden. Das war ein ganz großes Ziel. Und die haben dann junge Frauen angesprochen und am nächsten Morgen kamen dann junge Frauen und kamen Haufen Kinder. Wir hatten auch Malsachen dabei. Genau, wir hatten noch Malprojekt. Das hatte ich jetzt vergessen, weil die von den anderen Therapeutinnen, die alle sind Maltherapeutinnen und die anderen noch Körpertherapeutin. Und die Kinder haben so da vor dem Zelt gemalt und wir saßen dann da drin zwischen 20 und 30 Frauen immer. Also es war schon gestopft voll. Und dann habe ich eben versucht zu erklären, was ist ein Trauma, wie ist das Gehirn aufgebaut, wieso reagieren wir auf schreckliche Sachen, so dass die nachher noch im Kopf drin sind. Was gibt es für Traumareaktionen, Kampf, Flucht, und das war beides ja so wenig möglich. Aber die Frauen haben sich gewehrt, das war unheimlich tapfer auch. Die haben sich mit Händen und Füßen, mit allem gewehrt gegen diese Vergewaltiger. Die haben sich zum Beispiel nicht mehr gewaschen, weil sie wussten, dann sind wir ekelhaft für die, wo die dann zum Teil gezwungen wurden oder einfach mit einem Schlauch abgesprüht wurden, kaltem Wasser. Die haben gekratzt, gebissen und sie haben versucht zu fliehen und einige sind ja auch geflohen. Und manche haben sich leider umgebracht, ja. Viele von diesen jungen Frauen, weil sie sich so beschmutzt fühlten auch.
Aber das heißt, ihr habt eben auch nicht nur selber, ja, berichtet und erzählt, was ein Trauma ist, sondern ihr habt auch viel von deren Traumata erfahren und deren Geschichten.
Wir haben viel erfahren, wobei bei einer Traumatherapie ist so, dass man nicht zu ausführlich, zu genau das hört. Deswegen erzähle ich jetzt auch nicht genau, was denen passiert ist, weil dann wird man wieder wie retraumatisiert durch diese Erinnerung dauernd. Und von daher ist diese Ausrichtung so wichtig, zuallererst mal in eine Selbstberuhigung zu kommen, Übungen zu machen.
Wie kann man sich denn selbst beruhigen, gerade, also wenn man sowas völlig Unfassbares erleiden musste, kann man sich da selbst beruhigen?
Ja, zuallererst mal ist wichtig, dass das Trauma vorbei ist. Also wenn man mittendrin ist, dann kann ich viel erzählen und dann sagen die mir, ja, aber es passiert doch. Also das heißt, es muss schon vorbei sein, deswegen ist auch ein bisschen schwierig gewesen, dass dieses arabische Lager direkt daneben lag. Trotzdem war wichtig zu sagen, erstmal, wir sind in einer relativen Sicherheit. Es ist zwar ein schreckliches Lager, es gibt zu wenig Wasser, es gibt die Toiletten sind furchtbar. Waschgelegenheit, das ist praktisch so eine kleine Kabine und da ist aber nichts drin. Das heißt, man muss sich da immer eine Schüssel Wasser mit reinnehmen. Ja, und die Toiletten, es gibt jetzt keine mit Toilettenspülung oder so, sondern das sind so Plumpsklos, gell, so Stehplumpsklos, die auch halb kaputt waren. Also es war schon ein Abenteuer, da drauf zu gehen. Dann das Essen war zum Teil relativ schlecht, auch relativ wenig. Und trotzdem haben die ihr Alltag dort organisiert und trotzdem sind sie nicht in den Händen des IS. Das war so der erste Punkt. Wir haben dann so eine Übung gemacht, drei Bilder zu malen. Wir haben mal mit der Kunsttherapie viel gemacht. Ein Bild zu malen über die Vergangenheit, das Heute und die Zukunft. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Und dann war die Vergangenheit, die Schengalberge, schön, grün, wunderbar. Und die Gegenwart war immer IS. Also das heißt, die haben dann, Daesh nennen die das, haben den IS dann diese schwarzen Gestalten gemalt oder sich selber gemalt mit einem verschleiert, wo man nur die Augen sieht und mit einem Preisschild dran und dann die Zukunft wieder im Schengal zu sein. Also es war nicht so, dass die alle nach Deutschland wollten, sondern die wollten wieder zurück in ihr Leben, in den Schengal. Und dann haben wir darüber diskutiert, was ist denn die Gegenwart? Und dann kam raus, ja, die Gegenwart ist eigentlich dieses Lager, so schrecklich das ist. Und es ist nicht IS. IS ist die kurz vorhergegangene Vergangenheit. Und das zu sehen, okay, oh, IS ist trotzdem für mich zumindest vorbei, auch wenn noch meine Schwester, meine Tante, meine Freundin in den Händen des IS ist, bin ich jetzt hier in einigermaßen Sicherheit. Also es war total wichtig, das zu diskutieren. Und eine sagt dann, ah ja, das heißt, also die Vergangenheit ist gestern, die kurze Vergangenheit ist gestern, hat es hier gebrannt. Vor einem Jahr waren wir noch im Schengal und dazwischen sind wir geflohen und manche waren beim IS. Aber jetzt sitzen wir hier im Lager. Also diese Unterscheidung.
Und die konnten die dann machen, diese Unterscheidung?
Ja.
Das klingt ja nach einem rein kognitiven Prozess erstmal, ne? Also es wundert mich, dass wenn man in so einem emotionalen Trauma drin war, dass man dann sozusagen kognitiv erkennen kann, ah ja, jetzt ist ja dieses, genau dieses Trauma habe ich gerade nicht mehr. Ich habe vielleicht gerade ein anderes, weil das auch sehr schlimm ist in dem Lager, aber also können die da wirklich kognitiv dann so einen Cut machen und sagen, jetzt ist es nicht mehr so?
Also durch das Malen kommen auch die Emotionen, dann berührt es einen anders. Und das Kognitive ist ja nur der Anfang. Das heißt, dann kann ich mich auf die Übungen einlassen, mich zu beruhigen. Weil wenn ich jetzt denke, ich bin auch in Gefahr, dann kann ich auch keine Übungen richtig machen.
Wie sieht denn so eine Übung aus zum Beispiel? Oder was, ja, was hast du mit denen gemacht?
Ja, wir haben dann überlegt, es gibt eine Übung, Atemübung nennt man die. Das heißt Atemstopptechnik. Das heißt, jedes Gefühl hat ein Atemmuster. Also wenn ich Angst habe, dann atme ich ganz viel ein. Ja, und dann kann sein, ich hyperventiliere und dann schlägt mein Herz ganz schnell und dann wird die Angst viel, viel, viel größer. Und das heißt, wenn ich in die Atemstopptechnik geht, atme ich tief ein und halte die Luft an, solange es geht. Und halte sie an und halte sie an und halte sie an. Und erst wenn ich unbedingt ausatmen muss, dann atme ich aus und dann atme ich ganz tief neu ein. Und atme ruhiger. Und mit diesem ruhigeren Atmen verändert sich auch das Gefühl.
Echt? Also wenn ich anders atme, habe ich ein anderes Gefühl?
Ja, ja. Du kannst doch mal schauen, wenn du jetzt wütend bist, was du dann für ein Atemmuster hast. Gell? Also schnaufen tief. Oder wenn du traurig bist, dann ist ja dieses... Das hört man jetzt nur, aber dass man sich das vorstellen kann. Und das heißt, wenn ich das kann ich auch nicht einfach nur verändern, aber durch das Luftanhalten kann ich es beeinflussen. Ich kann auch tief einatmen und dann ganz lange ausatmen. Und dann noch so die Imagination haben, ich atme jetzt alles Schlimme aus, wie so in Luftballon. Man malt vorher einen Luftballon, dann nimmt man den so pantomimisch in die Hand und atmet, bläst den Luftballon aus und bläst alle Sorgen da hinein und bläst nochmal, sodass er richtig groß und dick wird und hält es auch so pantomimisch in den Händen und zum Schluss hält man die Luft an und nimmt den Luftballon vom Mund weg und macht dann praktisch den Luftballon zu, hält immer noch die Luft ans Fenster auf oder in dem Fall eben raus aus dem Zelt und lässt den Luftballon fliegen, mit den Sorgen wegfliegen und erst dann atme ich ein.
Und hat das den Frauen geholfen dort?
Ja, das hat ihnen geholfen. Wir haben es etwas modifizieren müssen, weil dass es ankommt und verständlich ist. Und das heißt, wir haben sowas gemacht wie tief einatmen und dann zählen. 1, 2, 3, also bis 7, ganz ruhig zählen und erst dann wieder atmen, dann ausatmen. Das hat ihnen geholfen.
Und ist das, wie nachhaltig sind solche Übungen, die man dann dort macht? Oder wie nachhaltig ist überhaupt sozusagen so ein Einsatz von 10 Tagen, sage ich mal? Also ist es so angelegt gewesen, dass die Frauen die Übungen dann auch alleine machen? Oder ist es eher so gedacht gewesen, dass die diese Übungen nehmen, um wirklich zu verstehen, dass das Trauma vorbei ist? So.
Nee, das ist schon dafür gedacht, dass sie permanent angewendet werden. Das heißt, man muss diese Übungen, so wie sie heißen, Übungen auch immer wieder üben. Weil sobald man jetzt wieder an das Trauma denkt, ist man ja, nennt man angetriggert, dann ist es das Gefühl, als wäre man wieder in den Händen des IS, als würde der gleich um die Ecke kommen, einen vergewaltigen. Und dann ist wichtig, dass man sich an die Übung erinnert, zum Beispiel. Und deswegen ist wichtig, jeden Tag Übungen zu machen. Also wir haben noch andere Übungen miteinander gemacht und die zum Beispiel, dass man auch tief einatmet, Luft anhält, den ganzen Körper anspannt und dann wieder loslässt. Also vieles über den Körper auch, weil der Körper reagiert am allerschnellsten auf diese Ängste. Und wir haben zum Abschluss ja auch darüber geredet, wie können sie weitermachen, dass sie vorgenommen haben, jeden Tag einer anderen Frau wiederum die Übung beizubringen und jeden Abend sich kurz zu treffen, um Übungen miteinander zu machen. Und wir haben auch über unsere Übersetzerin immer wieder Kontakt und die sagen, sie üben weiter.
Ach was, wirklich? Das ist ja toll. Das ist ja toll.
Weil es sind auch einfache Übungen. Ich brauche kein Material, gar nichts.
Ja.
Sondern ich kann die einfach machen.
Wie ging es denn den Frauen nach dem ersten Tag von Übung und ja, auch zusammenkommen oder ja, auch einfach mit diesem Gefühl von Solidarität, dass da aus Deutschland oder eben mit euch im Grunde aus der ganzen Welt, wie ihr das ja auch gesagt habt, als Weltfrauenbewegung, wie ging es denen mit diesem Gefühl der Solidarität und dem Gefühl von Unterstützung und den Übungen? Hat man da gleich am ersten Tag gemerkt, dass in denen was passiert ist? So?
Das war sehr unterschiedlich. Also gerade diese Ältere, die Gaure, die ist glaube ich so um die 40 gewesen, die hat richtig Feuer gefangen, kann man sagen, ja. Und während von den Jungen, die haben das noch nicht so ernst genommen und die kamen dann zum Beispiel morgens auch nicht pünktlich und verschwanden dann zwischendurch mal und Gaure hat dann mit denen das auch diskutiert, hat es kritisiert und hat gesagt, da kommen die doch extra aus Deutschland, jetzt nutzt das auch und kommt morgens pünktlich. Dann haben sie gesagt, ja, aber morgens eine muss kochen. Dann hat man überlegt, wie machen sie das mit dem Kochen, wer übernimmt das, sodass die anderen alle da sein konnten. Und dann einer hat immer aufgeschrieben, auch dieses, wie sieht das Gehirn aus, die Dreiteilung des Gehirns zu erklären und sie hat dann übernommen, das am nächsten Tag nochmal zu wiederholen. Wir haben also immer wieder auch wiederholt, was ich da versucht habe zu erklären, dass wir eine Alarmanlage im Gehirn haben, dass man da nicht groß nachdenken kann, sondern kämpft, flieht oder eben erstarrt. Und dass man deswegen, wenn man jetzt ans Trauma wieder denkt, auch wieder in die Erstarrung kommen kann. Und dass dann wichtig ist, wie man wieder ein bisschen in Bewegung kann über den Körper. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich mit jedem Tag wird es enger mit uns und aber auch untereinander. Also so, dass die Frauen nachher am Schluss auch gesagt haben, wir haben ja mal eben Bilder gemalt, Übungen gemacht und Bilder gemalt. Und zum Schluss haben wir gemalt, was habt ihr hier gelernt, was hat sich verändert? Und da hat ein Mädchen gemalt mit zwei Herzchen und sagt, das bin ich mit meinen beiden Freundinnen. Und wir saßen im Zelt und haben geweint, bevor er kam. Und jetzt, und dann hat sie wieder aus sich gemalt und ganz viele Herzen drumherum, sagt sie, und jetzt weinen wir nicht mehr, sondern wir haben jetzt ganz viele Schwestern gefunden und wir sind wieder eine Gemeinschaft. Und deswegen können wir wieder lachen.
Boah, das ist ja toll.
Also das war sehr berührend für mich auch.
Das kann man gar nicht planen, sowas. Das ist ein großes Wunder, wenn sowas passiert innerhalb von so einer traumatisierten Gruppe. Also dass die sich dann auch solidarisieren oder sich einander nähern.
Ja, das war, glaube ich, fast der Kern des Erfolgs, sage ich mal, dieses wieder zueinander finden. Da war eine sehr berührende Geschichte, kann ich kurz erzählen, von einer jungen Frau, Nesrin, die ist von ihrer Mutter praktisch gebracht worden sozusagen, die hat sich auch verschleiert und wollte erst gar nichts mit uns zu tun haben. Und die ersten Übungen hat sie sehr, sehr zögerlich mitgemacht. Wir haben dann so eine Übung gemacht, Baumübung heißt es. Das ist, also mit Imagination arbeitet man viel zur Selbstberuhigung. Das ist, dass man sich praktisch wie mit einem Baum verbindet und dann seine Wurzeln in den Boden wachsen lässt, um dort Kraft zu bekommen und aus der Luft auch wiederum von der Sonne und vom Wind und vom Regen Kraft zu kriegen, um wieder gestärkt zu werden. Und weil sie so eine kollektivistische Gesellschaft sind, haben wir das immer auch eingeordnet in Wald. Also wir haben immer versucht, das Kollektivistische mit reinzunehmen in unsere Übungen. Und das hat sie mitgemacht und das war schon mal so ein erster Schritt, auf uns zuzukommen. Und am nächsten Tag war sie dann dran, sozusagen Einzeltherapie. Und die lief ja nie so, dass man einzeln irgendwo saß, sondern man saß genauso in dem Zelt. Und Nesrin redete dann mit mir oder mit meiner Kollegin und es wurde übersetzt und 10, 15, 20 Frauen saßen drumherum und haben sich auch beteiligt. Also in ganz anderer Form, als wir das kennen. Und sie hat dann erzählt, dass sie sich schämt, dass es schlimm war, dass sie in den Händen des IS war, dass sie verkauft wurde in so ein Militärlager, dass sie mit 12 anderen Frauen zusammen war. Und sie hatte ein Kind, das Kind ihrer Schwägerin dabei, ein zweijähriges. Das hat sie als ihr eigenes Kind ausgegeben und dem dadurch das Leben gerettet. Und die wurden natürlich immer wieder geholt und Schreckliches ist ihnen passiert dann. Sie hat zweimal versucht zu fliehen, ist aber jedes Mal erwischt worden, hatte furchtbare Strafen. Also so mutig sind die, ja. Und dann hat sie sich dumm gestellt die ganze Zeit. Also sie hat nicht gezeigt, dass sie lesen und schreiben kann, dass sie Arabisch versteht. Das heißt, dass sie diese Männer auch immer versteht. Die haben dann angefangen, Zeitungen liegen zu lassen. Und irgendwann haben sie ein Handy liegen lassen, weil sie die Frauen einfach für dumm gehalten haben. Und dann hat sie zu Hause anrufen können oder ja, hat jemand von ihrer Familie erreicht, sie ist freigekauft worden und hat darauf bestanden, eben mit dem Kind. Also total mutig. Und jetzt ist so im jesidischen Glauben, dass man eigentlich, wenn man Sexualität mit jemand anderes hat, der kein Jeside ist, gehört man nicht mehr zu den Jesiden. Und sie hatte so das Gefühl, ich gehöre nicht zur Gemeinschaft. Und nachdem sie uns diese Geschichte erzählt hat, ist dann die Gaura aufgestanden und hat dann auch mit den Händen das gezeigt. Ich trage dich auf meinen Augen, ich trage dich auf meinem Haupte und ich ehre dich noch mehr, weil du beim IS gewesen bist und so Schlimmes erlebt hast. Und ich bewundere dich dafür. Und das war wie so ein Knoten gelöst, dass sie diese Ehre ausgesprochen hat. Und wir waren selber gerührt, auch wenn ich es erzähle, bin ich immer gerührt, weil sie wirklich, wir hatten Nesrin anfangs nur so ganz todesernst und die konnte wieder lachen. Und die anderen Frauen haben sie umarmt, sie gehört jetzt dazu, alle haben sie bewundert. Wir konnten dann auch andere Übungen und so mit ihr machen, also ganz, ganz toll.
Das ist eine total unglaubliche Geschichte.
Mhm.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Mhm.
Also allein dafür hat sich der Einsatz ja, ich meine...
Ne? Dafür hat es sich gelohnt.
Ja, allein ja. Schon dafür.
Sie hat zum Schluss ein wunderbares Bild gemalt und zwar, was sie gelernt hat, da hat sie einen kleinen verdorrten Baum hingemalt, das war sie bevor wir kamen und dann hat sie einen großen, wirklich riesengroßen Baum und ganz grün gemalt, das ist sie jetzt.
Wow.
Und jetzt, und wir haben noch keine Traumakonfrontation gemacht, also wir konnten ja das Trauma noch gar nicht angucken.
Arbeiten, ja.
Aber wir haben noch andere Übungen gemacht, kann ich ja nachher vielleicht nochmal weiter erklären, aber das war für sie eine totale Hilfe, obwohl sie nicht wusste, was ist aus ihrem Mann geworden. Sie hatte gerade kurz vorher geheiratet, die war 20, und aber sie hat dieses Kind gerettet und sie sagt, sie hat auch eine besondere Beziehung weiterhin zu dem Kind, das war auch in dem Lager bei seiner Mutter inzwischen, und ja, sie konnte wieder lachen, sie konnte wieder denken und sie wurde ruhiger, ja.
Boah, das ist so toll.
Mhm.
Habt ihr von der noch mal was gehört?
Ja.
Echt?
Ja. Nesrin ist dann zurück zu ihrer Schwiegermutter nach Dohuk gegangen. Und soweit ich weiß, ist ihr Mann leider nicht mehr aufgetaucht. Aber gerade die zu Nesrin hat unsere Übersetzerin Handykontakt. Und sie ist lebendig geworden und das ist sie weiterhin. Sie hat ja vorher nur geweint. Wo wir sie kennenlernten, haben die Augen immer nur gebrannt. Sie war auch nicht mehr verschleiert. Unsere Übersetzerin hat zu ihr gesagt, tu doch dieses Tuch weg über deinem Kopf. Wir sind Jesidin, wir verschleiern uns nicht. Und das hat sie dann auch gemacht. Ja.
Mensch, aber ist ja der Wahnsinn, oder?
Mhm.
Dass ihr dahin fliegt. Also ich meine, was ja auch schon so erstaunlich ist, für mich als Laie, dass man mit so schlimm traumatisierten Menschen so toll arbeiten kann, auch wenn man selbst, sag ich mal, genau dieses Trauma nicht erlebt hat. Ne? Oder ich frage mich immer, wie sehr muss man Traumata kennen, um die mit jemandem, ja, um da mit jemandem arbeiten zu können. Ne? Also du bist ja Traumatherapeutin, aber genau die Traumata sozusagen kennst du ja zum Glück nicht. Ne? So.
Zu meinem Glück kenne ich sie nicht. Es gibt auch traumatisierte Trauma, also Traumatherapeuten, die solche Dinge erlebt haben. Die müssen das gut verarbeitet haben, um zu arbeiten, weil sonst werden sie angetriggert.
Ach so,
und ja. Sind dann mit ihrer Geschichte beschäftigt.
Ach so. Also eigentlich ist es fast einfacher, wenn man, sage ich mal, genau dieses Trauma nicht selber kennt.
Es ist so oder so. Menschen, ja. Die das dann kennen und gut verarbeitet haben, sind eventuell noch hilfreicher.
Ja.
Also das heißt, das kann ein Gewinn sein, aber es kann auch eine große Last sein. Ich denke, man muss sich auskennen, man muss sich sehr gut einstimmen auf den Menschen, der vor einem sitzt. Und der Mensch ist mehr als ein Trauma. Also wenn du sagst, es sind sehr schwer traumatisierte Frauen, das stimmt. Aber sie haben auch unheimlich viele Stärken. Es sind auch keine früh traumatisierten Menschen gewesen. Das heißt, viele von denen hatten vorher ein durchschnittliches, normales Leben. Das heißt, die waren auch sehr gesund. Und das ist eine gute Voraussetzung, so ein Trauma, auch wenn das eine längere Zeit war. Die war, glaube ich, war 9 Monate gefangen. Trotzdem war sie vorher gesund und hat von daher ganz viele Ressourcen. Und das, was zur Trauma, zur Beruhigung, auch zu diesem Teil, das Selbstberuhigen gehört, ist, die Ressourcen wiederzufinden, die eigenen Kräfte wiederzufinden.
Wobei mir da jetzt in den Sinn kommt, wenn du, wo du vorher gesagt hast, in dem Lager sind eben auch ganz viele Kinder. Ne? Also ich meine, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, die ganzen traumatisierten Kinder. Ja,
also wenn die gleich wieder Schule hätten und Beschäftigung, wäre es auch gut. Aber wenn die Mutter traumatisiert ist und praktisch dissoziiert, also so abgeschaltet in die Luft guckt und das Kind neben ihr schreit und weint und irgendwie Unterstützung braucht und sie kann das gar nicht machen, dann wird das Kind weiterhin nicht gut empfangen und dann kann das schon natürlich schwerere Folgen haben.
Ja, oder allein wenn die mitbekommen haben oder wenn die auch eben
traumatisiert
wurden.
Ja, die haben es miterlebt.
Ja, ja. Gibt es denn für die Menschen dort in dem Lager, hast du das mitbekommen, gab es für die auch noch andere Unterstützung von anderen Organisationen oder wie, woher bekamen die überhaupt Unterstützung?
Die wurden von diesem Flüchtlingshilfswerk UNHCR, diese Finanzierung, dort wo wir waren, gab es keine Unterstützung weiter, die wir erlebt hätten.
Wie?
Also außer von der dortigen Frauenbewegung, die da hingekommen ist, die zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass sie genug Decken haben. Im Winter ist es eisig kalt. Also was im Sommer so heiß ist, im Winter affenkalt. Und das in diesen Zelten. Inzwischen sind jetzt Häuser gebaut dort, aber die sitzen zum Teil immer noch in diesem Lager.
Und es ist kalt im Winter?
Im Winter ist es richtig kalt.
Was, echt?
Ja, eiskalt.
Ach,
mit Schnee
Güte.
Zum Teil, ja.
Was, mit Schnee?
Ja.
Und die haben da in Zelten im Schnee?
Ja, also was? Es ist schon, in diesen Lagern zu leben, man muss sich mal vorstellen, die haben vorher, auch wie wir, vielleicht manche mit viel weniger Geld oder bescheidener, in normalen Häusern gelebt, sie haben gearbeitet, ihre Familien gehabt, haben vielleicht eine andere Kultur und Religion als wir, aber plötzlich praktisch müssen sie davon fliehen, haben alles verloren und hocken dann in diesen Lagern. Und kriegen halt eine gewisse Ernährung und haben halt diese Zelte, aber das ist es schon. Und die Frage ist eben, wie ist die Zukunft?
Wie ist denn da die Zukunft? Was können die?
Also Schengal ist ja inzwischen befreit, aber sehr zerstört. Ganze Dörfer sind zerstört. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, das kam hier auch in den Zeitungen über Kotschow, das ist so ein Dorf, was völlig vernichtet ist und da in solche Bereiche können die ja nicht richtig zurück. Das heißt, es ist noch völlig unklar, wohin sie können. Sie wollen eigentlich zurück in den Schengal. Also letztlich in ihre Heimat.
Also der Schengal ist ein Gebiet im Nordirak.
Ja, und die Stadt selber heißt auch Schengal oder Singal. Also die Begriffe, ein Unterschied, ja. Und das ist Grenze Nordirak-Syrien. Also wir hätten auch dort in Lager gehen können. Da hätten wir erstmal nach Syrien gemusst und von hinten dann in diese Lager, also in dieses Gebirge, aber wir durften in Syrien nicht einreisen.
Echt, warum
das war
nicht?
Ursprünglich geplant, keine Ahnung. Die wollten das nicht.
Was?
Wir wollten das nicht.
Die wollten
die
nicht?
Die irakische Regierung hat uns da nicht durchgelassen. Das haben wir, unsere Übersetzerin hat versucht, das zu organisieren, aber
ach,
wir kamen
da
nicht drüber.
Sag mal,
ja,
hast du,
wir wollten dahin.
Was? Du wolltest da auch noch hin?
Ja, zu dem Zeitpunkt war das so einigermaßen sicher. Von daher.
Sag mal, wovor hast du überhaupt Angst? Ja, ich krieg schon schweißige Hände, wenn du mir sagst, du warst im Irak in einem Flüchtlingslager, aber dann auch noch in Syrien. Also ich meine,
Das sind jetzt nicht die bombardierten Gebiete in Syrien, da würde ich auch nicht hingehen. Ich muss schon auf mich achten, das ist richtig. Man muss vernünftig sein. Aber jetzt im Irak dort, jetzt Sulmania ist eine Millionenstadt, ist oder 800.000, hat einen modernen Flughafen, normale Häuser, einen riesen, wunderschönen Bazar und so weiter. Also das ist jetzt erstmal so nicht so gefährlich. Und das, was sehr, sehr unangenehm war, waren die dortigen Soldaten. Und es gibt immer Checkpoints bei der Ausfahrt aus den Städten und wieder rein. Und wir sind dort immer jeden Tag kontrolliert worden, zum Teil von den gleichen Leuten und immer wieder schikaniert worden, wo die so ihre Macht zeigen mussten, wo sie gesehen haben, da sitzen ein Haufen Frauen im Auto.
Warum das denn? Warum machen die das?
Ja, die kontrollieren halt, wer ein- und ausreist, auch eine Machtdemonstration. Und wir mussten dann in so kleine Kabinchen rein. Da war da eine Frau, die unsere Rucksäcke durchgeguckt hat. Es war immer das Gleiche drin, Buntstifte, Papier. Und dann wurden wir abgetastet und so und kamen dann eine Stunde später erst zu unserem Einsatzort sozusagen.
Wird man da nicht ziemlich wütend nach der Zeit?
Ja, also das war schon etwas, was uns sehr groß genervt hat.
Und wie reagiert man da?
zurückhalten, dann macht man eine Atemübung, um seine Wut irgendwie runterzukriegen und sagt, ich muss jetzt hier die Frauen, die uns hier begleiten, es war immer auch eine von der kurdischen Frauenbewegung dabei und unsere Übersetzerin, wir halten uns an die, die übernehmen das. Ob man jetzt sauer wird und sagt, hey, jetzt hört mal auf oder so, oder ob man jetzt einfach die Augen niederschlägt und das hinter sich bringt, weil wir wollen ja mit den Frauen dort arbeiten.
Also spätestens, das wäre aber auch eine Situation gewesen, wo ich Angst bekomme, wenn ich merke, dass mich jemand schikanieren will oder immer kontrolliert oder vielleicht ist der ja mal auch schlecht drauf oder, ich meine, die sind ja auch bewaffnet, ne? So.
Ja, also wir hatten schon die Hoffnung, dass sie uns dann nichts tun, aber wütend wurden wir schon. Also es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, überhaupt für mich auch dort. Wir waren ja auch in der Stadt und die verschleierten Frauen, diese Frauenunterdrückung, auch dass die Frauen so wenig wert sein sollen, war für mich eine sehr unangenehme Erfahrung.
Bekommt man da generell, also jetzt auch mit diesen ganzen Erzählungen und Traumatisierungen über Vergewaltigungen und Frauenhandel und dann selber eben auch auf einem anderen Level, aber doch schikaniert werden und immer wieder erkennen, dass Frauen dort weniger wert sind, bekommt man da eine Wut auch auf die Männer dort im Allgemeinen oder?
Ja, davor muss man sich richtig hüten, das ist richtig. Es gibt aber eben auch diese frauenbewegten Männer, sage ich mal, die zu dieser Bewegung auch gehören, die uns mit dem Auto dahin gefahren haben, die das unterstützen. Also wir haben auch positive Männer kennengelernt. Und letztlich muss man das in Deutschland ja auch. Ich meine, es gibt in Deutschland Prostitution, was ich ablehne und so weiter. Also es gibt hier auch hier nicht die scharfe Form der Frauenunterdrückung, aber die Entwertung, dass Frauen weniger verdienen und so weiter. Deswegen haben wir auch eigene Motive in der Welt, Frauenbewegung zu sein, dass man nicht den Hauptwiderspruch zu den Männern aufbaut, sondern zu der Herrschaftsstruktur. Also Kapitalismus, Ausbeutung, Kriege, dass man dagegen protestiert und nicht gegen einzelne Männer. Aber Männer, die das vertreten, natürlich auch wiederum ablehnt.
Und wie geht man oder wie gehst du mit diesen Gefühlen um oder wie bist du dort mit deinen eigenen Gefühlen umgegangen? Du hattest ja nicht nur mit der Traumatisierung der Frauen dort zu tun, sondern eben eigentlich auch mit deinen eigenen Mitgefühlen dann zum einen, aber auch diesen Erlebnissen dort vor Ort, die ja für dich dann auch teils negativ waren. Wie geht man dann auch zu Hause damit um und mit diesen ganzen Eindrücken? Oder hattet ihr dann dort auch eine Art von Supervision oder muss man einfach gucken, dass man das selber irgendwie klar kriegt?
Also wir haben erstens mit den Frauen einen ganz tollen Kontakt gehabt. Also wir fanden diese Frauen auch ganz toll. Wir haben von ihnen gelernt, wie mutig sie ihre Arbeit machen, also wie sie dort überleben. Also da kann ich mir viele Scheiben abschneiden. Und gleichzeitig, dadurch wurde ich auch gestärkt. Und hier bin ich eigentlich damit umgegangen, dass ich es versucht habe, möglichst viel zu erzählen. Ich habe für den Frauenverband Courage einen Artikel dazu geschrieben. Ich habe das berichtet, auf der nächsten Weltfrauenkonferenz habe ich einen Workshop dazu gemacht mit anderen Frauen zusammen, Frauen als Kriegswaffe, also mit einer aus Bosnien, mit der Jasmina Pripic, die ist Anwältin ohne Grenze und mit Godula, jetzt weiß ich den Nachnamen nicht, mit der Godula von Terre des Femmes, haben wir zusammen dann diesen Workshop gemacht und haben die Erlebnisse von den jesidischen Frauen dort erzählt und berichtet. Also damit das weltweit auch bekannt wird, habe ich das möglichst viel auch in Vorträgen. Ich war in Esslingen, ich habe in Tübingen haben wir eine Veranstaltung gemacht, das weitererzählt. Ich wollte vielleicht noch eins, um deutlich zu machen, dass es auch gut war dort. Ich bin nicht belastet davon weggegangen, sondern auch sehr berührt. Weil es ging darum, wie packen sie ihren Alltag an. Und was ja dem Menschen gut tut, ist Singen. Also das heißt, wenn man singt, dass man dann anders atmet, wieder über den Atem, dass man sich selber reguliert, was ja auch wichtig ist, indem man die Stimme reguliert und dass man das Gemeinschaftsgefühl hat. Und ich habe die Frauen gefragt, ja, singt ihr miteinander? Und nein, sie haben seit einem Jahr nicht gesungen. Sag ich auch den Kindern nicht, keine Wiegenlieder, kein gar nichts. Und dann haben sie gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, es ist wichtig, dass man singt, weil das diese Kultur malen, singen, die eigene Kultur wiederfinden stärkt auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesungen. Und da habe ich dieses Lied Jane, Jane, Jane gesungen.
Dass du auch noch mal hier gerne, ne?
Ja, ich erzähle vielleicht kurz zu Ende, und dann könntest du es wenn du willst, dann einspielen oder vorspielen. Mhm. Und zwar, dann habe ich gesagt, okay, und jetzt machen wir eine Pause und überlegt dann, was er singt. Also sie haben mich alle angestarrt, dass ich da sitze und singe. Und dann haben sie so rumgekichert und gelacht und zum ersten Mal war die Stimmung vollkommen anders und dann haben sie ein Lied Cingale, Cingale gesungen. Und dann fingen sie an zu singen und zum Abschied später haben sie uns auch gesungen. Die haben wie ihre Stimme wiedergefunden.
Das ist ja toll.
Und das fand ich total schön. Und deswegen gehe ich da eigentlich auf, bin ich da auch ja sehr optimistisch wieder weggefahren.
Also es war nicht nur eben
nein,
bedrückend.
Nein, gar nicht. Das ist ja toll. Diese Frauen sind einfach toll.
Und ihr habt jetzt auch noch Kontakt zu denen nach wie vor, ne?
Ja, unsere Übersetzerin. Ich kann halt leider kein Kurdisch.
Dann hören wir mal kurz rein. Du hattest die ja auch für den Anfang von Grup Yorum, das ist eine türkische Band, eben dieses Bella Ciao, gewünscht. Ist ja wirklich ein ganz tolles Lied. Magst du kurz zu Grup Yorum was auch noch sagen? Ne? Das ist eine sehr politische Band. So.
Ja, das ist eine türkische Band, die eben auch mit kurdischen, ich glaube, es sind auch kurdische Sänger dabei, das weiß ich gar nicht so genau, aber die in der Türkei sehr, sehr verankert ist, die leider politisch massiv verfolgt werden und leider auch in Deutschland auch diffamiert werden als Terroristen. Dabei sind sie sehr mutig und machen eine wunderbare offensive Musik und treten dann auch in Deutschland auf und werden leider auch von der deutschen Polizei wiederum verfolgt oder vom Verfassungsschutz.
Tatsächlich?
Ja, bewacht, ja.
Ach. Wir hören auch am Schluss noch ein Lied, auch noch von Grup Yorum. Ein Gruppenmitglied von Grup Yorum ist bei den Protesten im Gezi-Park 2014 getötet worden und die haben dann ein Lied für ihr Bandkollegen geschrieben für den Berghain. Aber jetzt hören wir mal ganz kurz rein in Grup Yorum, Cane Cane. Ich habe selber diese Version noch gar nicht angehört, ich bin ganz gespannt.
Nein, das ist es leider nicht. Es ist im Cane Cane Cane. La 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 la. La 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 la. Aber man kann es ja googeln und dann noch finden, gell?
Ja, das stand jetzt so bei YouTube. Das ist immer, wenn man die Links vorher nicht anhört. Schade.
Ja.
Aber gut, ihr merkt euch einfach mal Grup Yorum. Und das ist schon eine sehr beeindruckende Gruppe. Ne? Dann hören wir noch zum Schluss. Wir haben ja auch gar nicht mehr viel Zeit leider. Und die nächste Redaktion steht auch schon vor der Tür. Bei uns ist noch immer im Studio Ulrike Held, Psychologin und Psychotherapeutin bei uns in der Wüstenwelle. Genau, und du hattest ja erwähnt, dein Einsatz im Irak war ja jetzt nicht nur aus Empathie mit den Frauen, sondern das ist auch wirklich ein ganz politischer Hintergrund, vor dem du diese Arbeit machst. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen. Was ist dein politischer Hintergrund?
Ja, also ich gehöre praktisch zur Frauenverband Courage und uns gibt's bundesweit. Und wir gehören auch mit zur Weltfrauenbewegung. Wir sind überparteilich, finanziell unabhängig und wir haben schon und demokratisch aufgestellt. Und wir haben die Vorstellung, dass es um die Befreiung der Frau geht und dass man auch über diese Gesellschaft hier hinweg denkt und dass wir uns gegen jegliche Gewalt gegen Frauen auch stellen. Auch ganz praktisch in dieser praktischen Unterstützung dort. Aber auch hier bin ich dabei beim Projekt, wo wir Ehrenamtliche ausbilden als Multiplikatorinnen für Selbsthilfegruppen, auch für Migrantinnen, auch für jesidische Frauen, aber auch für andere. Also das heißt, wir machen da auch eine ganz praktische Arbeit, aber wir sind auch dabei, wenn die Kliniken streiken oder es darum geht, in politischen Fragen auch Farbe zu bekennen.
Und was kann man denn selber hier eigentlich von Deutschland aus tun, wenn man zum Beispiel jetzt das Interview gehört hat und sich denkt, Mensch, ich würde eigentlich auch total gern sowas Sinnvolles machen, ja, in den Irak gehen und dort traumatisierten Menschen helfen, aber ich kann das nicht, ja. Was kann ich von hier aus tun, um auch solchen Menschen zu helfen?
Also was ich tun kann, ist hier zum Beispiel gegen Rüstungsexport zu sein, ja, oder politisch auch diese ganze Flüchtlingshetze und den Rassismus zu bekämpfen. Ja. Und zu sagen, dass Flüchtlinge, die hierher kommen, hier auch sicher sein dürfen. Also es geht ja auch um afghanische Flüchtlinge oder so. Und dann wird gesagt, dort sei es sicher und es ist nicht sicher. Also man kann sich an verschiedenen Ecken engagieren und auch organisieren. Man kann sich auch im Frauenverband Courage organisieren und mit uns da kämpfen. Man kann solche Sachen wie das, was ich jetzt erzählt habe, bekannt machen. Auch anderen. Und gegen diese Gewalt gegen Frauen auch Position beziehen.
Ja, ja.
das wäre jetzt so kurz gesagt, sich praktisch in diese Weltfrauenbewegung einreihen auf irgendeine Form. Es wird auch nächstes Jahr einen frauenpolitischen Ratschlag wahrscheinlich in Thüringen geben. Größte selbstorganisierte frauenpolitische Ereignis, selbstorganisiert, wo man sich beteiligen kann, wo es Workshops gibt, wo es Foren gibt, worüber man diskutieren kann dann.
Da kann man auch einfach mal auf die Homepage gehen, ne?
Ja, genau. Man kann von Courage Homepage gehen.
Okay. Und hast du denn vor, da nochmal hinzufahren in den Irak nach Sulmanja, in das Flüchtlingslager?
Ich würde gerne, eine Zeit lang war es mir zu gefährlich, weil ja dann Bombardierungen dort waren, weil das Gestreit zwischen der Regierung in Bagdad gab und Barzani und da war das unklar, wie sicher ist man dort. Im Moment ist es wieder etwas sicherer und ich überlege, dass ich nochmal hinreise, weil ich sowohl auch mit einer NGO zusammenarbeite, Wings of Hope heißen die, und dort sollte ich Supervision mit Leuten machen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, und in dem Rahmen würde ich gerne nochmal in das Flüchtlingscamp gehen. Und es gibt auch vom Projekt eben Genie, dann gibt es Utamara, das ist so eine Frauen, kurdisches Frauenberatungszentrum, dass wir mit jesidischen Frauen, dass dort ein Gesundheitszentrum aufgebaut wird im Cengal. Und dort ist auch Medica Mondial beteiligt. Und da würde ich vielleicht auch nochmal hinfahren. Das müssen wir jetzt bereden.
Wow, das sind ja nochmal große Pläne und Ziele.
Ja, mal schauen, was davon. Eben ist auch wichtig, auch hier aktiv
hier
zu sein.
Aktiv zu sein.
Ist mir wichtig.
Ja, liebe Ulrike, ich hätte noch so viele mehr Fragen gehabt. Vielleicht magst du halt einfach nochmal in die Sendung kommen, vielleicht auch, wenn deine nächste Reise ansteht. Um uns davon zu erzählen.
Gerne.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und allen Respekt. Also ich könnte mich noch nicht mal in Flugzeug dorthin setzen. Wirklich. Also was nicht nur die Frauen dort für Mut aufbringen, sondern was du auch freiwillig für Mut aufgebracht hast, um dort den Leuten zu helfen, ist schon, ja, beeindruckend.
Ja, dort haben die schon geguckt, dass es uns gut geht.
Gut. Dann herzlichen Dank an Ulrike Held, Psychologin und Psychotherapeutin, die heute bei uns war im Freien Radio Büste Welle und von ihren Erfahrungen und ihrem Einsatz berichtet hat in Sulmanja im Norden vom Irak. Und wer sich gerne beteiligen möchte, der kann einfach mal zum Beispiel auf die Homepage schauen von Courage e.V. Ja, und das war es bei uns heute mit Gabriele Busse, Ulrike Held und dem Hund Krümel im Studio. Und jetzt hören wir noch einen Song von Grup Jorum über ihren verstorbenen Bandkollegen. Und der Song heißt Ujan Berkin. Und das heißt so viel wie Berkin, wach auf. Ujan.